Semcast, ein Podcast des Semiosis-Blogs.
Autoritäre Zuspitzung oder die Rückkehr in die Provinz. Gleich ob in Deutschland, in Frankreich, in Polen, in Ungarn, in Österreich, in Tschechien, in Schweden, in Dänemark oder Norwegen, in Großbritannien oder in den USA. Themen, Schlagworte und Redeweisen rechter populistischer Parteien und ihrer Politikerinnen und Politiker geben den Ton in der Politik an. Nicht nur, dass sie in Wahlen deutlich an Stimmen gewinnen, dass sie die Regierung des Landes stellen oder an ihnen beteiligt sind. Sie beherrschen zudem das öffentliche Gerede über Politik. Dabei sind Flüchtlinge und Migration das bestimmende Thema. In diesem Kontext wird die Rückkehr in eine bessere Zeit versprochen. Eine Zeit nämlich, in der die sozialen Beziehungen noch intakt gewesen seien. Somit verschieben und verdichten sich praktisch alle gesellschaftlichen Fragen in die rechtspopulistischen Redeweisen. Man spricht die Sprache der rechten Populisten, man denkt in ihren Kategorien und man nimmt die Welt mit Hilfe ihrer verfälschten Bilder wahr. Ihre strategischen politischen Mehrheiten bei Wahlen erzielen diese Parteien und Gruppen dabei durchwegs in der Provinz. In den ländlichen Regionen und in den kleinen und mittleren Städten, die am Rande der oder zwischen den urbanen Zentren liegen. Das diesjährige Jahreskolloquium des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung im Tagungshaus auf der Frankenwarte in Würzburg beleuchtete diese Situation in vielen Aspekten. Um jenseits der gängigen Schlagwörter in den Medien zu verstehen, was in dieser autoritären Zuspitzung, so der Titel der Novembertagung, vor sich geht, werden wir uns also auf den Weg in die Provinz machen müssen. Beginnen wir in Frankreich.
Eine Frage. Nicht ist es so, dass es auch ländliche Milieus gibt, in denen auch, sage ich mal, sich handwerkliche Traditionen gehalten haben oder auch neue kleine Industriebetriebe ohne Gewerkschaftsorganisierung, wo eine starke Nähe ist zwischen Unternehmer und Beschäftigten, wo man auch diese nationalliberale Logik teilt und für sich noch sehr stark Aufstiegschancen sieht. Und da, wo man aber ganz anti-intellektuell ist und diese klassische Rhetorik, die man da hat, sozusagen auf der einen Seite diese liberalen Intellektuellen, die in den Großstädten wohnen, und auf der anderen Seite wir, die hart arbeiten, die irgendwie die ganze Belastung tragen, wo die sozusagen Widerhall finden. Und das sind halt genau diese Gebiete, die in den letzten Jahren den höchsten Anstieg an Wahlergebnissen sichtbar gemacht haben für die FN. Also ganz klar. Und das zeigt nochmal, wie da die Entwicklungen auch meiner Meinung nach sind. Stark ist auch eine Entwicklung jetzt in den klassischen bäuerlichen Milieus, aber da gibt es im Moment noch ziemlich wenig Arbeiten. Also was ich jetzt gehört habe, ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, der dazu arbeitet, der sagt, das sind eher so klassische Sektoren, Milchviehwirtschaft und dergleichen, Regionen, wo, sage ich mal, wo auch diese Abstiegsängste eines traditionellen Sektors sind, der sich Ausdruck verschafft durch eine höhere Unterstützung des FN. Das kann ich jetzt aber hier so nicht verifizieren.
Laut Sebastian Chvaler, Politikwissenschaftler mit mehreren Forschungsaufenthalten in Frankreich, herrschen in der französischen Provinz keine idyllischen Zustände vor. Die Vorsitzende des Front National, Marine Le Pen, liegt bei aktuellen Wahlumfragen bei rund 30%. Damit hat sie die höchsten Zustimmungswerte der Politikerinnen und Politiker im Land. Sie stützt sich hierbei auf eine starke Resonanz in den Regionen, und zwar ausgerechnet in den Gegenden, in denen einmal die Kommunistische Partei in Frankreich eine wesentliche politische Kraft gewesen war. Für die Situation in Schweden, wo die rechtspopulistische Partei Schwedendemokraten mit 13% im Reichstag vertreten ist, aber mittlerweile die Meinungsumfragen anführt, stellt die in Göteborg lebende Lektorin für Geschichte Cordelia Hess fest.
Und da kann man sagen, dass der Frauenanteil stark steigend ist. Für die meisten rechtspopulistischen Parteien war auch diese Partei hauptsächlich ein Männerproblem. Das ist dabei, sich zu ändern. Es war auch eine Partei, die hauptsächlich von jungen Leuten gewählt wurde. Das ist auch dabei, sich zu ändern. Was konstant ist, ist, dass die Wählerschichten vom Land und von den kleineren Orten doppelt so stark vertreten sind wie in den Städten. Ich zeige gleich noch eine Karte von Schweden, wo man sieht, wie, genau hier, ich meine, das ist ein sehr großes Land, das ist stellenweise sehr, sehr dünn besiedelt. Und die Unterschiede im Zugang zur Infrastruktur zwischen den dünn besiedelten Gegenden im Norden und auch teilweise dünn besiedelten Gegenden so in den Mitten, in Småland und so, und den urbanen Zentren, Stockholm, Göteborg, Malmö, sind extrem. Und die haben extreme politische Bedeutung und Signifikanz.
Bemerkenswert ist hier, und im Unterschied zur Situation in Frankreich, dass der schwedische Wohlfahrtsstaat bis heute intakt ist. Und dass die sozialen Verwerfungen in der Provinz deutlich abgemildert werden. Trotzdem, oder gerade deshalb, können die Schwedendemokraten dort gut mobilisieren.
Es gibt in Schweden kaum sichtbare Armut. Ich habe in diesem DIS-Magazin, das ihr alle da herumliegen habt, einen Artikel über Bettelei-Diskurs in Schweden geschrieben, wo ich ein bisschen auf diesen Aspekt von sichtbarer Armut eingehe, die es tatsächlich einfach nicht gibt.
Auch der schwedische Wohlfahrtsstaat zeigt Risse. So besteht eine hohe Jugendarbeitslosigkeit von 25%. Als Erklärung dafür wird angeführt, dass es im Land keinen Niedriglohnsektor gibt, was eigentlich etwas Gutes ist, dass dadurch aber die Erstanstellung neuer Arbeitskräfte die Firmen zu teuer käme. Denn einmal Angestellten könne schwer gekündigt werden. Da Hire and Fire also kaum möglich ist, stehen die Jugendlichen auf der Straße. Wie lässt sich die Zustimmung für die Schwedendemokraten also erklären? Es handelt sich dabei nicht um ein einzelnes Thema, das alle anderen überstrahlt, sondern die Partei ist durch eine Bündelung von drei Themen erfolgreich. Verteidigung des Wohlfahrtsstaats, Gleichstellung der Frau, aber beides gekoppelt mit dem Thema der Migration, das in letzter Zeit auch gesellschaftlich enorm an Bedeutung zugenommen hat.
Das hier ist ein Fragebogen, der von einem Meinungsforschungsinstitut an der Göteborger Universität jedes Jahr durchgeführt wird, im Zusammenhang mit den Wahlen auch. Und da sind Leute befragt worden, welche politischen Fragen also in der Wahl für sie Bedeutung hatten. Und da kann man also sehen, dass die Bedeutung von Wohlfahrtsstaat und wie der ausbuchstabiert und besetzt werden soll, 5 Punkte auf der Liste nach oben geklettert ist. Gleichstellung, da werden wir gleich sehen, inwieweit das mit der Migrationsdebatte zusammenhängt, ist auch nach oben gekommen. Migration unten auf Punkt 14 ist also ganze 7 Stufen nach oben geklettert in der Frage von, welche Frage ist für euch die wichtigste Wahlfrage.
Dieses schwedische Beispiel ist durchaus mit Österreich vergleichbar, da Rechtspopulismus hier wie dort eindeutig als ein Akt der Verteidigung erscheint, als solcher wahrgenommen und popular beantwortet wird. Diejenigen, die von ihm angesprochen werden wollen, befürchten grundlegende negative Veränderungen ihres momentanen Lebensstandards. Sie befürchten einen sozialen Abstieg in Zeiten globaler Konkurrenz. Dafür machen sie die da oben verantwortlich, die aktuellen Regierungen, gleich welcher Couleur, und die Geflüchteten und Migrantinnen, denen zugeschrieben wird, nicht so wie wir zu sein. Da es keinen anderen Weg gibt, ihr nicht mehr wollen zu artikulieren, wird regional eine rechtspopulistische Partei wie die FPÖ gewählt. Teils als Überzeugung, teils als Akt der Verteidigung. Auch die Wählerinnenkarte Schwedens zeigt bei der Zustimmung zu den Schwedendemokraten ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, so wie die österreichische im Falle der Präsidentenwahlen. Im Hintergrund dieser konkreten Gegebenheiten werkt aber ein grenzüberschreitendes Netz neurechter Intellektueller. Immer wieder tauchen in einzelnen Ländern gleiche Bilder auf. Bei aller lokalen und regionalen Besonderheit in der Entstehung der Parteien und in den Wahlprogrammen lassen sich durchaus gemeinsame Nenner ausmachen. Die Osteuropa-Forscherin Larissa Schulz zeigt das anhand des Motivs des schwarzen Schafs auf, das in Europa von West nach Ost und wieder zurück meanderte. Zugleich wird hier deutlich, wie soziologisch messbare Vorurteile Stück für Stück in Rassismus hinein verschoben werden.
Das zeige ich immer gern, das schwarze Schaf, das zeigt eigentlich alles, worum es gehen soll. ne, das Plakat, die weißen Schafe kicken das schwarze Schaf raus, ursprünglich aus der Schweiz von der SVP. Die NPD hat es aufgenommen mit Wir räumen auf, aber auch andere Parteien in Europa haben sich dieses Motives bedient. Wir haben hier Spanien, wir haben unten in der Mitte die inzwischen aufgelöste tschechische Volkspartei, die auch 2009 zur Europawahl mit dem Slogan Endlösung der Zigeunerfrage, immer in Anführungszeichen gedacht, ne, angetreten ist. Und rechts eine relativ neue tschechische Partei, Morgenröte oder Morgendämmerung der direkten Demokratie. Also Husvit lässt sich mit Morgenröte und Morgendämmerung übersetzen, ist aber quasi genau das Wort, was auf Englisch Dawn heißen würde, also ne, wo bei uns irgendwie vielleicht Griechenland Golden Dawn irgendwie gleich im Kopf aufploppt. Und hier eben mit dem Spruch, wir unterstützen die Familien und nicht die nicht anpassungsfähigen. Nicht anpassungsfähige ist ein Chiffre für Roma und also aus der extremen Rechten, aber auch inzwischen in Medien oder im Mainstream wird das verwendet, nicht anpassungsfähige und Arbeit für die Unseren und nicht für die Migranten. Da sieht man, glaube ich, schon, das schwarze Schaf ist ja nicht nur auch im Deutschen das schwarze Schaf, also derjenige oder diejenigen, die irgendwie fremd sind, stören, nicht angepasst sind, nicht zu uns passen. Was sich daran, denke ich, auch ganz gut zeigen lässt, ist tatsächlich eine Vorurteilsstruktur und wie Vorurteile so als Vorstufe von Rassismus gesehen werden können. Also aus der Vorurteilsforschung wissen wir, dass Vorurteile eigentlich immer in einem Dreischritt entstehen. Das eine ist, oder der erste Schritt ist, dass eine klare Grenze gezogen wird zwischen der Wir-Gruppe und den anderen. Da werden essentialistische oder vermeintlich essentialistische Merkmale angesetzt, also wir, die Weißen, gegen die Schwarzen. Ja, also gibt es eine scharfe Trennlinie und die lässt sich auch nicht überschreiten. Der zweite Schritt ist, dass Eigenschaften zugeschrieben werden, also alle X sind Y, was dann meistens negative Beschreibungen sind. Alle Zigeuner, auch wieder in Anführungszeichen, sind faul. Diese Zuschreibung sagt ja eigentlich mehr über die Verfasstheit der Mehrheitsgesellschaft, denn wenn die anderen faul sind, heißt das, okay, dann sind wir die Guten, die Fleißigen. Und damit einher geht der dritte Schritt, dass daraus dann eine Abwertung erfolgt. Also selbst wenn es vermeintlich positive Zuschreibungen sind, die haben Musik im Blut oder tanzen so gut oder was weiß ich, wird das aber im dritten Schritt in der Abwertung trotzdem negativ gesehen, weil tanzen und singen heißt gleich nicht arbeiten, ist gleich faul. Und zum Rassismus ist es eigentlich nur ein weiterer Schritt, nämlich aus dieser Abwertung dann Taten folgen lassen im Sinne von, das sind die, die nicht zu uns passen, die kriegen keine Wohnung, die müssen raus. Also das sind im Prinzip die drei Schritte der Vorurteile plus der vierte Schritt, der dann tatsächlich der Rassismus ist. Was man hier, denke ich, auch nochmal sagen muss, ich hatte schon gesagt, bei der tschechischen Volkspartei, die mit Endlösung der Zigeunerfrage geworben hat und bei Husvit, die gegen die nicht anpassungsfähigen argumentiert, der Begriff Schwarz wird nicht überall gleich aufgefasst. Also in Osteuropa, wenn von Schwarzen gesprochen wird, sind damit am ehesten Roma genannt. Also in Tschechien zum Beispiel sind das, ne, die tschechische Mehrheitsbevölkerung sind die Weißen und die Roma sind die Schwarzen. Aber genau, das grundlegende Ressentiment ist das Gleiche. Wenn wir von Osteuropa sprechen, finde ich es auch immer schön, nochmal diese Karte zu zeigen, Europa 1900. Wir sehen in Westeuropa eigentlich einen weitgehend abgeschlossenen Nationalstaatenbildungsprozess. Wir sehen im Osten nicht viel. Das ändert sich 100 Jahre später. Jetzt ein bisschen nach Osten gucken. 1900, 90 Stunden lang machen.
Larissa Schulz, die dieses Beispielbild des schwarzen Schafs recherchiert hat, führt den Rechtspopulismus und Antiziganismus in Osteuropa auf die im Vergleich zu Westeuropa späte Nationenbildung zurück. Diese findet nach ihrer durchwegs neoliberalen Fundierung, also nach den verordneten Schocktherapien in der Transformation vom Staatssozialismus in den Kapitalismus, nun unter autoritären Vorzeichen statt. Besonders Antiziganismus und Antisemitismus sollen dabei den gesellschaftlichen Kitt in Gesellschaften bilden, in denen die soziale Situation besonders angespannt ist. Auf Sinti und Roma werden konstant negative Zuschreibungen projiziert. Diese Minderheit wird zu Sündenböcken erklärt und das grenzüberschreitend. Zudem sind solche Ausschließungen der ideologische Kitt zwischen den bürgerlichen Parteien und der rechten Mitte und denjenigen des offenen und militanten Rechtsextremismus.
Ich würde sagen, dass in Tschechien über lange Jahre tatsächlich so der Antiziganismus das Thema war, dass so das Kitt-Thema zwischen irgendwie extremer Rechter und sogenannter Mitte der Gesellschaft war, also dass sich auf Antiziganismus ziemlich viele einigen konnten, dass der Antiziganismus recht virulent ist. Und es gab auch immer wieder Ausschreitungen von Nazis gegenüber Roma, hier 2008 in Litvinov-Janov. Der 17.11. ist der tschechische Tag der Freiheit und Demokratie, weil 1939 es eine Studierendenbewegung gab gegen die Besatzung, gegen die deutsche Besatzung. Und genau 50 Jahre später, also dann am 17.11.89, quasi der Anfang war der samtenden Revolution. An diesem Tag gibt es also sowieso alle möglichen Manifestationen, Demonstrationen, alle Leute gehen auf die Straße und eben auch die Nazis. 2008 sind eben Nazis durch das Roma-Viertel in Litvinov marschiert und haben, also das ist so eine, ja, auf Tschechisch heißt es immer sozial ausgeschlossene Lokalitäten, also wir können es glaube ich auch Ghetto nennen, halt wirklich Gebiete mit schlechten Wohnungen, wo tatsächlich nur Roma leben und haben halt die Häuser bzw. die darin lebenden Roma angegriffen. Es gab stundenlange Straßenschlachten, dass es auf Roma-Seite keine Verletzten gab, lag halt daran, dass Prager Riot-Cops schon bereit standen und halt tatsächlich die Roma schützen mussten. Das war so dieser Moment, wo das tschechische Innenministerium hinterher gesagt hat, dass eigentlich genau der Schulterschluss zwischen Nazis und Mitte der Bevölkerung das Gefährlichste war. Also weil sie eben selbst gemerkt haben, sie können nicht davon ausgehen, dass nur vermummte Nazis irgendwie angreifen, sondern weil eben sogenannte Mitte sich da breitwillig anschließt.
Nun, das europäische Netzwerk des Rechtsextremismus wächst ebenfalls. Es haben sich explizit rechte Eliten herausgebildet, die europaweit agieren. So wurde in einem weiteren Vortrag berichtet, dass die österreichische Hipster-rechtsextreme identitäre Bewegung nun die Stadt Dresden zum Schwerpunkt ihrer Aktivitäten deklariert hat. Die rechte Kommunikationsguerillatruppe bezieht sich dort auf die Pegida. Diese rechtsextreme soziale Bewegung hält in der sächsischen Hauptstadt bis heute wöchentlich Kundgebungen mit bis zu 3000 Teilnehmenden ab. Für die Identitären sind die Wahlerfolge von FPÖ und AfD allerdings nur Bausteine in ihrem Vorhaben, eine europaweite soziale Bewegung aufzubauen, die von rechten Intellektuellen angeführt wird. Ihr Ziel? Eine Zeitenwende. Also eine grundlegende gesellschaftliche Umwälzung unter rechter Vorherrschaft.
Aber die AfD ist keine Ein-Punkt-Partei. auch wenn sie zunächst von der Eurokrise und dann der Flüchtlingsdebatte profitiert hat. Sie ist keine Partei, die sich auf das randständige Image einer Neonazi-Partei reduzieren ließe. Auch wenn sie zweifellos einen starken völkischen Flügel hat und immer wieder extrem rechte Kräfte in der Partei enttarnt werden. Sie ist keine reine Protestpartei, sondern verfügt über einen stabilen Anhängerstamm, der in etwa genauso groß ist wie der in den Anfangsjahren der Grünen. Die Stärke der AfD liegt vielmehr darin, das ist also die erste These, dass sie eine Sammlungsbewegung ist, die sich aus verschiedenen ideologischen Strömungen zusammensetzt. Sie ist also ideologisch breit aufgestellt. In Klammern, wir haben sowohl neo-nationalliberale, eine neo-nationalliberale Strömung, wir haben eine christlich-fundamentalistische Strömung, wir haben eine deutsch-national- oder national-konservative Strömung und wir haben eine völkische Strömung. Interessanterweise sind in allen vier Strömungen eben halt auch unsere alten Freunde aus der neuen Rechten aktiv. Es gibt also, wie gesagt, eine gewisse ideologische Breite und von dort her kann die AfD durchaus die unterschiedlichsten Themen generieren, die für den nötigen öffentlichen Resonanzraum sorgen können. Also Euro, Flüchtlinge, Islam, Familie und so weiter. Und vor allem, die AfD ist Ausdruck von Bruchstellen, jetzt komme ich dann doch auf die Doppelgänger-These von gestern zurück, die AfD ist Ausdruck von Bruchstellen, die in den letzten Jahren die staatstragenden Parteien durchzogen haben. Sie ist, wenn man so will, Fleisch vom Fleische der Staatsparteien, insofern auch ein Abkömmling der Eliten, die zu bekämpfen die AfD vorgibt.
Mit der ironischen Formulierung »Unsere alten Freunde von der neuen Rechten« bezieht sich Helmut Kellershohn auf die langjährige Beobachtung und Analyse der ideologischen Entwicklung neurechter Intellektueller seit 1980 durch das Duisburger DIS. Sehr früh war absehbar gewesen, dass hier eine Neuformierung stattfindet. Im programmatischen Kompromiss der deutschen AfD ist, so Kellershohn, die Idee eines starken Staates vorherrschend, kombiniert mit einem Programm der Renationalisierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Geprägt ist ihre Programmatik außerdem von der Fiktion einer ethnisch homogenen Bevölkerung in Deutschland, den angeblichen Bio-Deutschen, der Idealisierung der bürgerlichen Kleinfamilie, in der die Frau dem Manne zugeordnet ist. Ferner verfolgt die AfD den Plan, den Staat in ein präsidiales, autoritäres Regime umzubauen. Wohl nicht zufällig entspricht dieser ideologische Zuschnitt ziemlich genau auch dem Profil der österreichischen FPÖ. Wie Margret Jäger, Regina Wamper und Isolde Aigner in ihren kritischen Beiträgen zum vorherrschenden politischen Diskurs in Deutschland aufgezeigt haben, hat sich dieser in den vergangenen Jahren deutlich nach rechts verschoben. Und dies als organisierte Gegenreaktion auf die breite Solidaritätswelle mit Geflüchteten übrigens. Nachdem die breite Sympathie für die Geflüchteten bekannt wurde, wurde auch medial der Diskurs nach rechts verschoben und damit die wesentlichen Motive der Rechten übernommen. Es sind diese Verschiebungen also, die die AfD möglich machen.
When Obama first won the presidency, the Republicans figured out that the higher the voter turnout, the more voters who voted, that is, the better chances were for the Democrats. So instead of trying to change their politics to represent more people, they had an aggressive strategy to reduce voter participation. Stop people from voting. Seriously. This included requiring government-issued voter ID, which doesn't exist, curtailing early voting days and hours, reducing the number of voting stations, purging voter rolls, and making registration harder. The state of Florida participated in all of these. The state was responsible for the 2000 fiasco, which had the famous butterfly ballot confusing the voter. Also, halting the recount in an extremely close election that eventually gave the Florida electors to Bush and the presidency, him the presidency. The state of Pennsylvania enacted a new law requiring voter ID, but the Justice Department struck it down because it did not allow the voters enough time to get the ID before the election. But the state did not take down its billboards, right, its signs, bus ads, or even their website. Let me just go back. A private source paid for these signs in poor neighborhood, minority neighborhoods in Ohio to discourage voter turnout. In Ohio, the state tried to restrict the early voting days in only districts with a Democratic majority. This was also struck down by the Justice Department, but not before the information had already been disseminated, been given out. In 2012, two states, the Spanish language material listed the voting date wrong, later than the actual voting date. In Indiana, the non-driving license, you can get a non-driving license, is right now only available on the fifth Wednesday of the month, which occurs only 5 times a year.
Zu den USA und dem Wahlerfolg von Donald Trump führt Stacey Blatt aus, dass es auch dort so ist, dass die urbanen Zentren mehrheitlich demokratisch abgestimmt haben und die ländlich geprägten Randregionen mehrheitlich republikanisch. Diesmal habe aber das Wahlsystem für Trump den Ausschlag gegeben. Immerhin hat Hillary Clinton bei den Präsidentschaftswahlen mehr Stimmen bekommen als Trump. Dessen Sieg, errungen durch eine geschickte regionale Verteilung, ist also kein Zufall. So sei es eindeutig eine Wahlstrategie der Republikaner gewesen, die Beteiligung nicht-weißer Gruppen an Wahlen institutionell zu erschweren. Diese Strategie bezog sich besonders auf potenzielle migrantische Wählerinnen und Wähler, von denen deutlich mehr in den USA leben als 1970. Je höher nämlich deren Wahlbeteiligung ist, desto besser stehen die Chancen für demokratische Kandidatinnen. In vielen Staaten der USA wurden rechtliche und organisatorische Wahlbarrieren aufgebaut. Die soziologischen und politikwissenschaftlichen Analysen, die auf dem Kolloquium vorgestellt worden waren, sahen sich überraschend ähnlich. Die rechtspopulistischen Parteien sind bei Wahlen stark in der Provinz, besonders in Regionen, die mittlerweile deindustrialisiert sind, und in vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Gegenden, wo man zur Arbeit pendeln muss und auch ökonomisch darauf angewiesen ist, dass es einen minimalen sozialen Zusammenhalt und tragfähige regionale ökonomische Strukturen gibt. Das sind im Übrigen oftmals Gegenden, in denen in der Regel weniger bis gar keine Migrantinnen und Migranten leben. Der Kampf um die gesellschaftliche Hegemonie hat die Linke gerade verloren. Und das in Zeiten akuter und sich fortsetzender ökonomischer Krisen. Sozialforscher Timo Heim aus Dresden wies auf die ungelösten kapitalistischen Krisen hin, die nämlich fortbestehen. Tatsächlich geht eine Welt und eine Weltordnung zugrunde, ohne dass etwas Neues heranwachsen könne. So charakterisierte jedenfalls der italienische kommunistische Philosoph Antonio Gramsci solche Krisensituationen. Mehr als fraglich ist allerdings, ob die rechtspopulistische Welle wirklich nur eine Zeit des Interregnums ist, die Zeit einer Zwischenregierung. Denn sie ist bislang die einzig sichtbare Alternative zu den alternativlosen Konzepten des Neoliberalismus. Der rechten Stärke entspricht auch die linke Schwäche. Und das betrifft auch ganz handfeste Dinge. Es gibt wenig übergreifende Organisationen, ein entsprechendes intellektuelles Netzwerk, wie es die Rechten pflegen, existiert meines Wissens nicht. Es gibt kaum gewerkschaftliche und betriebliche Aktivitäten jenseits spontaner Arbeitskämpfe, die hier und dort auflodern. Somit fehlt die materielle Basis für einen funktionierenden Gegendiskurs, der die realen sozialen Fragen und Abstiegsszenarien aufgreift und auf einen anderen Themenkomplex hin verdichtet und verschiebt.